herzliches Willkommen zu meinem Podcast Leuchtturm sein, der Podcast für eine geborgene Kindheit. Meine Vision ist es, dass Kinder durch die Begleitung ihrer Bezugspersonen ein starkes Selbstwertgefühl entwickeln und darüber zu selbstbewussten, glücklichen und liebevollen Menschen heranwachsen. Mein Name ist Martina Stotz und als Doktorin der Pädagogik, Wissenschaftlerin im Bereich der Entwicklungs- und Familienpsychologie sowie als Erziehungs-, Familien- und Paarberaterin unterstütze ich Eltern durch meine Online-Kurse und in Beratungen. Ich vermittle vor allem ganz praktische und sofort umsetzbare Handlungsstrategien, die Eltern dabei helfen, selbstsicher und erziehungskompetent auf ihre Kinder zu reagieren. Schau gerne auch auf meinem Instagram-Profil vorbei. Und wenn du möchtest, sichere dir meine E-Books für 0 Euro zum Thema gewaltfrei Grenzen zeigen, Kinderängste begleiten sowie Bindung und Urvertrauen. Klicke einfach auf die Links in den Shownotes und hol dir die E-Books für 0 Euro. Danke, dass du da bist und meine Vision unterstützt. Sei dein Leuchtturm und darüber der Leuchtturm für dein Kind. Du weißt schon ganz viel über bedürfnisorientierte Erziehung und auch bindungsorientierte Erziehung und doch kommst du immer mal wieder nicht so richtig in die Umsetzung oder du hast den großen Wunsch, in der Umsetzung zu bleiben, damit du dein Kind mit bedingungsloser Liebe auffüllen kannst und es stärken kannst für das weitere Leben. Vielleicht möchtest du auch unbedingt lernen, klarere Grenzen zu zeigen, liebevoll und voller liebevoller Führung. Dann bist du auf der Bindungsinsel, meinem Mitgliederbereich für Eltern, meinem Wohlfühlort für Eltern genau richtig. Dort begleite ich dich wöchentlich durch kleine Trainingseinheiten, durch eine Bindungsinsel-Sprechstunde und durch ein Live-Q&A einmal im Monat und durch regelmäßige Monatsthemen. Das heißt, du erfüllst auch dein Bedürfnis nach Wissen und Verstehen. Ich liebe die Bindungsinsel, denn dort sind so viele Menschen, die bereits eine so liebevolle Haltung haben, gegenseitig auch füreinander da sind. Der Austausch ist so wertvoll und so inspirierend. Und ich bin ganz glücklich, dass ich dort als Trainerin ganz viele wundervolle Menschen begleiten darf. Werde Teil der Bindungsinsel. Nutze jetzt unbedingt noch den Link zur Anmeldung vom 15.03. bis zum 1. April. Hast du die Möglichkeit, einen Rabattcode einzulösen? Den findest du auch in den Shownotes. Ich freue mich auf dich und weitere Infos findest du natürlich auch über den Link in den Shownotes zur Bindungsinsel.
Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge zu einem wirklich sehr, sehr spannenden Thema. Der Titel der Folge lautet nämlich, wie Autorität und liebevoll Erziehen zusammenpasst. Heute habe ich einen ganz, ganz besonderen Gast. Ich freue mich riesig. Herr Dr. Herbert Renz-Polster ist da und seit Beginn meines Studiums, ich habe gerade schon gesagt, seit ich 19 bin, verschlinge ich seine Bücher und verfolge seine Arbeit. Für alle, die ihn noch nicht kennen, ich glaube, er kennt ihn natürlich alle, weil ihr vermutlich auch schon die meisten Bücher gelesen habt. Er ist Kinderarzt, Wissenschaftler am Zentrum für Präventivmedizin und digitale Gesundheit der Universität Heidelberg und er befasst sich schon seit vielen, vielen Jahren mit Fragen rund um die kindliche Entwicklung. Wie alle bereits wahrscheinlich wissen, er ist natürlich ganz renommierter Erziehungsexperte und natürlich auch mehrfacher Spiegel-Bestseller-Autor. Lieber Herbert, ich freue mich riesig, dass du da bist. Wenn du möchtest, ergänze gerne noch was. Vielleicht habe ich was vergessen. Ansonsten können wir direkt gerne starten in die Podcast-Folge.
Alles gut, lass uns starten.
Lieber Herbert, wir haben ja schon so einen Titel ausgewählt, der ganz schön provokativ ist. Ich könnte mir vorstellen, einige sind direkt über das Wort Autorität gestolpert. Wie soll denn bitte Autorität und liebevoll Erziehen zusammenpassen? Vielleicht ist es ganz gut, diesen Begriff nochmal aus deiner Sicht zu definieren.
Ja, ich glaube, das ist wichtig, weil, naja, Autorität, ehrlich gesagt, hat ja nicht das wirklich volle Karma. Also ich würde sagen, da müssen wir schon drüber nachdenken. Ich habe ihn bewusst gewählt, weil die Realität ist, dass in Beratungsgesprächen, was mich Eltern fragen, da dreht sich eigentlich ganz, ganz viel um die Frage, also wissen Sie was, wir kommen hier eigentlich, wir machen das alles bedürfnisorientiert und wir gehen auf unsere Kinder ein, aber es funktioniert bei uns nicht und wir haben brutal Stress. Also das ist eigentlich eine relativ typische Beratungssituation. Also wir sind liebevoll unterwegs, wir haben Respekt vor unseren Kindern, aber irgendwie kommen wir nicht zusammen. Ja, und das ist für mich so ein bisschen ein Missing Link. Warum kommt ihr nicht zusammen? Das ist natürlich in jeder Familie ein bisschen anders, aber sehr häufig ist dann das Thema, finden wir dann raus, dass die Kinder zwar viel bekommen und sich auch viel gesehen fühlen, aber dass sie eigentlich keine wirkliche Orientierung haben in dem, wie gehen wir hier miteinander um, was ist okay, was ist nicht okay, was sind hier auch die Erwartungen. Und das geht dann, weist dann schnell auf dieses Thema Vorbild, aber auch, ich zeige dir den Weg, ich zeige dir, wie wir es hier machen, und das mache ich, weil du das noch nicht kannst, weil du von deiner Entwicklung her noch nicht reif genug bist, um manche Entscheidungen zu treffen, die entscheide ich. Und da merke ich dann, wenn die Eltern das sitzen lassen und auch berücksichtigen dann und einspielen sozusagen in ihren Familienalltag, dass sie dann merken, dass manches einfach dadurch leichter wird. Und da sind wir beim Begriff der Autorität.
Genau, das heißt, du verstehst eigentlich unter dieser Autorität ganz stark diese Orientierung, die ich als erwachsene Person gebe, weil ich einfach reifer bin, mehr Erfahrung habe und das Kind noch nicht in der Lage ist, gewisse Entscheidungen zu treffen.
Ganz genau, ganz genau. Ich verstehe darunter, deshalb sage ich oft den Zusatz menschliche Autorität zu. Die Autorität, die du dem Kind gegenüber hast, die entspringt eigentlich deinem Sein. Also wirklich, wie du bist, welche Haltung du hast.
Welche Werte auch, oder was ich vermitteln möchte.
Was dir wichtig ist, ja. Das ist für Kinder zum Beispiel was ganz anderes, ob jemand wie ein Fragezeichen dir gegenüber tritt und würdest du vielleicht das, willst du vielleicht dieses oder jenes, oder ob ein Kind merkt, nee, das ist wirklich jetzt so, machen wir das hier, und du trittst deinem Kind gegenüber wirklich wie, ich sage wie ein Punkt, also nicht wie ein Ausrufezeichen, dass du da rumschimpfst wie blöd, aber dass du einfach weißt, das ist mir wichtig und dein Kind greift dieses dann auf, ja.
Das finde ich ein schönes Bild. Also anstatt zu sagen, ein Fragezeichen, eher an einen Punkt zu denken, also eine gewisse Überzeugung, die auch dahinter steht und vielleicht auch diese Überzeugung, in dem Moment das Richtige auch vom Kind zu erwarten, weil das erlebe ich auch ganz häufig in Beratung, dass diese Unsicherheit zu groß ist. Ich könnte ja mein Kind jetzt verletzen, wenn ich mal eine klare Ansage mache. Und ich glaube, da spielt auch ganz häufig das mit rein, dass man als Kind vielleicht selbst keine respektvolle Autorität erlebt hat. Ich weiß nicht, ob du das auch so erfährst.
Ja, total, total. Da ist unheimlich viel Angst im Spiel. Und Angst ist kein guter Berater, das weißt du von der psychologischen Seite besser wie ich. Aber Angst ist kein guter Berater. Wenn ihr miteinander zu tun habt, ich merke es schon bei Babys, ich mache ja viel auch mit Säuglingen und Familie, wie Säuglinge in der Familie sozusagen gut unterkommen. Schon da ist es so, wenn wir immer Angst haben, mein Kind könnte jetzt einen Kummer haben, dann ist es was, wo uns unglaublich in die Defensive bringt und immer so in den Trostmodus sozusagen. Aha, da darf nichts passieren. Wehe, mein Kind ist mal unglücklich. Das ist keine gute Basis, sondern gut ist, wenn du weißt, ich tue hier mein Bestes und wir haben es gut hier miteinander. Und das, was wir noch nicht so gut haben, da lernen wir und da sind wir dabei. Und dann darfst du dir immer wieder auf die Schulter klopfen und dann wächst dir so ein bisschen ich nenne es dann Elternfell in meinem Buch, so ein bisschen ein kleiner Schutz, ja, der hat Härchen, der spürt schon, ja, aber der macht dich warm und der lässt auch den Regen ein bisschen abprallen, ja, obwohl er spürt, ja, und das bringt dich dann dazu, dass du nicht jede emotionale Regung deines Kindes dann sozusagen in dich rein nimmst, sondern dass du dabei bist, dass du tust, was du tun kannst. Und deinen Job als Ältere, als Eltern, dann machen kannst. Und das gibt dir dann auch, bringt dich weg von dieser beständigen Angst, mein Kind könnte jetzt, dem könnte was fehlen, dem könnte jetzt dieses oder jenes, sondern einfach, ey, du bist hier die Klagewand, du bist hier die mitmachen und ihr macht so gut ihr könnt und manchmal bist du traurig, manchmal ist dein Baby auch traurig und ihr kriegt es schon irgendwie hin.
Oh, das Bild finde ich so schön mit dem Fell. Weil ich glaube, das hilft Eltern dann wahrscheinlich langfristig auch, wenn man an dieses Bild denkt, auch den Frust und die Traurigkeit, also auch die ganzen unangenehmen Gefühle, die ja auch zur Entwicklung dazugehören, ja, die sogar wichtig sind, auch besser auszuhalten. Weil ich erlebe zum Beispiel oft, ich mache viel innere Kindarbeit und dann erlebe ich oft, dass Eltern in so eine Überidentifikation rutschen. Und ich glaube, dann sich unbewusst vielleicht an die eigene Kindheit erinnert fühlen und dann in dem Moment, wenn das Baby traurig ist oder das Kind traurig ist, vielleicht sich selbst auch ein Stück weit wieder darin fühlen. Und ich dann immer sage, ja, du warst früher allein mit deinen Gefühlen, nur dein Kind jetzt, das hat dich und du bist da. Und das Bild ist so toll, Herbert, dieses, du hast dieses Fell und du kannst da sein und das mit deinem Kind aushalten. Das fand ich gerade so berührend, so das zu verstehen, wie du es gerade wirklich beschrieben hast.
Ja, und für dein Kind ist es ja entscheidend, dass du da bist, mit deinem ganzen Herz, mit deinem ganzen guten Willen auch. Und das ist ja meilenweit anders, wie wenn du allein gelassen bist. Und wenn du das Gefühl hast, ich mache mein Möglichstes, dann kannst du einfach den Frust auch besser aushalten. Und Frust gehört dazu. Ich meine, ihr führt Paarbeziehungen und ihr wisst, manchmal läuft es gut, manchmal läuft es nicht so gut, manchmal habt ihr Frust, manchmal müsst ihr einen Konflikt lösen. Und das mit Kindern genauso. Und stellt euch mal vor, ihr müsst immer Konflikte vermeiden, immer alles auf Zucker sozusagen, honigsüß um deinen Partner rum und wehe, der explodiert. Ich habe manchmal in Familien das Gefühl, da ist manchmal schon fast eine Atmosphäre wie, ich meine, du kennst es vielleicht von Paarbeziehungen, wo der eine vorm anderen immer so ein bisschen auf Hab-Acht-Stellung ist. Wehe, wehe, wenn jetzt der explodiert oder wehe, wenn der jetzt traurig
Diese
wird.
Kompensation und immer so ein bisschen wie auf dem Ponyhof, vielleicht auch dieses Gefühl von, es darf ja nicht gestritten werden. Meinst du das?
Ja, genau. Und auch wehe, das ist eine negative Emotion. Ja, ich kenne es sogar von missbräuchlichen Beziehungen, wo dann wehe, sein Augenwinkel geht hoch, dann habe ich schon Angst, dass er mich anschreit und so diese immer Hab-Acht-Stellung sozusagen, ja. Und wenn du, und das ist in manchen Familien, aber auch den Kindern gegenüber, ja, ich kann nicht Nein sagen. Ich erlebe da Szenen, wo ich denke, wenn du dich selber magst und selber zu dir stehst in dem, was du machst, dann müsstest du hier eigentlich sagen, nee, ich will, dass du es anders machst. Ja. Ich will nicht, dass du morgens die Milch über den Tisch gießt, einfach weil das dir Spaß macht. Ja. Sondern
Genau.
dann, aber nein, dann kommt raus, ah nee, dann gibt es ja dann einen epischen Zornanfall. Gell?
Diese
Und
Angst vor
das
dem
ist,
Wutausbruch, ja.
ja, das ist es. Angst vor Frust, Angst vor Wut. Und das erinnert mich dann an Paarbeziehungen, wo der eine Angst hat vor dem anderen. Und das ist keine Basis. Das müssen die Eltern immer wieder sagen. Das ist keine Basis. Ihr macht euren Job. Ihr habt eure Berechtigung, eure innere Berechtigung, euren inneren Wert, den ihr euch zusprechen könnt. Und aus dem erwächst dann eine Haltung oder eine Wert, du hast gesagt, Werthaltung auch, die dir hilft, einfach. Wenn du deinen Job machst als Eltern, wenn du Familie lebst, dass du dann manchmal Ja zu deinem Kind sagst, ja, mit dem vollen Herzen und manchmal auch Nein in voller Klarheit.
Ja, das ist so schön zusammengefasst. Du hast auch ganz am Anfang was Wichtiges gesagt. Du hast gesagt, Kinder lernen einerseits am Vorbild und andererseits ist es wichtig, ihnen den Weg zu zeigen, also sie an der einen oder anderen Stelle liebevoll zu führen. Und ich glaube, das ist auch was gerade durch den ganzen Input bei Social Media und so immer wieder ein bisschen missverstanden wird oder missverstanden werden kann, dass Kinder automatisch nur am Vorbild lernen. Also das erlebe ich oft, wenn ich irgendwo also umschaue, dass so dieses Wissen transportiert wird, Kinder lernen alles am Vorbild, die machen alles nach. Und der Meinung bin ich auch überhaupt nicht, weil ich kenne sehr viele unterschiedliche Kinder und ich weiß, es gibt Kinder, die haben so eine Achtsamkeit, die saugen alles auf und sagen automatisch bitte und danke, weil sie es beobachtet haben. Und dann kenne ich aber mindestens genauso viele Kinder, die immer ein bisschen mehr Führung brauchen, Anleitung brauchen. Und vielleicht können wir an dem Punkt mal noch mal ein bisschen tiefer einsteigen, weil viele Eltern haben, glaube ich, dann Angst, an ihren Kindern herumzuziehen und sie in eine gewisse Richtung zu drängen. Das ist auch wieder das Thema Angst. Und ich glaube, diese Angst können wir doch den Eltern nehmen, oder?
Ja, total. Ich blicke da ja auch ganz gern manchmal so ein bisschen über den Tellerrand, also auch so ein bisschen Frage, was ist eigentlich möglich, wie läuft kindliche Entwicklung? Und Manches wird dir klar, wenn du jetzt zum Beispiel in andere Kulturen blickst. Und deshalb habe ich in meinem Buch auch so ein bisschen den Blickwinkel auch geschärft bei der Frage nach der Kooperation. Warum kooperieren Kinder und warum vielleicht auch nicht? Und da finde ich es schön, wenn man einfach mal guckt, wie läuft es woanders? Nicht, um das hier zu übertragen, das geht nicht. Ja, du kannst nicht jetzt wie indigene Kulturen hier leben oder so. Und die haben dort andere Herausforderungen wie wir und so weiter. Also wir müssen schon unsere Lösungen finden, aber mit Blick auf das Kind. Also was ist möglich und wie entwickeln sich Kinder? Da kann das wirklich sehr, sehr erhellend sein. Und da ist es wirklich, wirklich so mit der Frage der sozialen Erwartungen. Also den Kindern in indigenen Gemeinschaften wird immer wieder vermittelt, wir gehen hier so miteinander um. Und das ist zwar unterlegt mit Vorbild, wir helfen unseren Nachbarn, wir helfen uns gegenseitig aus, wir sind ja voneinander abhängig, wir machen hier ein gutes Miteinander. Aber es ist auch so, dass es eine ganz klare Erwartung ist. Wir leben so und ihr gehört da auch dazu. Und wir übernehmen Aufgaben dann auch nach Maßgabe des kindlichen Entwicklungsstandes gemeinsam. Und das ist natürlich auch was, wo dann die Kinder formt, wenn sie so praktisch reingenommen werden in den Alltag, ja. Und das fällt uns manchmal schwer. Und da beneide ich Eltern heute nicht, weil unsere Welten sind schnell getrennt, ja. Die Kinder machen ihre Erfahrung und wir sind dann woanders in einer anderen Welt. Und es ist schwer, die Kinder dann wirklich mit denen Verbundenheit zu leben und auch gutes Vorbild zu sein, wenn du gar keinen praktischen Gemeinschaftserfahrung hast, ja. Also ich sag den Eltern oft, guck, wer gemeinsam das Feuer hütet, möge es nachts, der wächst zusammen. Ja, das kennt ihr von euren Paarbeziehungen als Eltern wahrscheinlich auch. Wenn ihr gemeinsam ein Projekt habt, irgendwann wachst ihr zusammen. Und das ist in den Familien genauso. Eigentlich mit den Kindern. Ja, ihr habt eine bessere Verbundenheit, wenn ihr gemeinsam durch dick und dünn geht und den Alltag einfach auch, ja, auch lebt. Und das macht es schwer. Also ich habe volles Verständnis für die Eltern, dass Führung in dem Sinn heute deutlich schwerer ist, weil Führung eigentlich nur funktioniert, wenn du eine Verbundenheitsbasis hast. Also du hast mit dem anderen sowas wie, wir tickern zusammen, wir sind zusammen eigentlich ein Team. Und diese Teamerfahrung, die ergibt sich dann für dein Team, dass sie sagen, okay, ja, das läuft gut, wenn du die Ansagen hier machst. Wir machen die Erfahrung, das funktioniert für uns gut, wir haben gute Stimmung und der Laden läuft.
Dann ist auch diese negative Macht raus aus diesem Begriff Autorität, sondern dann merkt das Kind auch, ich merke, wenn ich mit dir mitmache und ich dir folge sozusagen, ja, du hast ja auch das Buch zum Thema Leitwolf geschrieben, dann weiß ich einfach, ich fühle mich da sicher und geborgen und es läuft für mich, ich fühle mich da sicher und wohl und geborgen. Das ist das, was du auch, glaube
Ja.
ich, meinst.
Ja, genau. Nur ganz kurz, Lightwolf hat Jasper Juhl
Oh,
geschrieben. Es
Entschuldigung, das habe ich
egal,
verwechselt.
es
Natürlich,
ehrt mich. Martina, es ehrt mich. Nee, ich wollte es nur sagen, ich habe tatsächlich deshalb auch, ich mag sehr, was Jasper Juhl gesagt hat. Und man könnte auch tatsächlich den Begriff Autorität, könnte man auch wirklich mit Führung in diesem Sinne übersetzen. Ich habe nur mit dem Begriff, genauso mit der Autorität, ehrlich gesagt. Natürlich auch so ein bisschen, ja, Führung und so. Klingt immer so ein bisschen von oben nach unten, aber deshalb reden wir hier über diese Begriffe, ja.
Ja, genau. Das ist immer wichtig, dass wir es entsprechend definieren, damit keine Missverständnisse entstehen. Ja. Du hast vorhin noch was Wichtiges angesprochen. Du hast erzählt, eben, dass Eltern zu dir kommen. Du hast das Gefühl, dass sie versuchen, ständig zu erkennen, was ist bei ihren Kindern los und schauen vielleicht mit so einem angstvollen Blick eher auf das Kind und denken, oh, was könnte ihm denn jetzt fehlen? Da ist ja ganz stark dieses Bedürfnisorientierte dahinter. Also, wie du gerade vorher gesagt hast, die Eltern kommen und sagen, ja, ich erziehe das Kind bedürfnisorientiert. Und was genau findest du denn so an diesem Trend so ein bisschen, also das heißt Trend, das ist ja tatsächlich eine Form der Erziehung. Nur was kann denn daran aus deiner Sicht auch gefährlich werden für die Kinder?
Ja, also ist immer, wenn wir ein neues Ideal leben oder eine neue Vorstellung leben und uns abwenden von anderen Leitbildern oder vor alten Leitbildern, das wird dann manchmal sozusagen das leuchtende den Leuchtturm vor uns sehen, aber nicht richtig wissen, wie wir da hinkommen und dann manchmal auch natürlich auch zu Übertreibungen neigen und Das, was ich vielleicht beitragen will, ist der Blick auf die kindliche Entwicklung. Der Blick auf die kindliche Entwicklung, wenn wir den zusammendenken mit Bedürfnissen oder mit Bedürfnisorientierung, der zeigt eigentlich, dass Kinder wachsen einer Balance, einer Art von Balance. Wir haben ja in der Psychologie, ich weiß nicht, ob du das Bild auch verwendest, den Kreis der Sicherheit.
Ja.
Also, dass wir praktisch einen Kreis haben, in dem die Kinder sich entwickeln, in dem sie auch ihre Beziehungen dann nachher leben, der einerseits dann natürlich total widersprüchlich ist, insofern als Kinder Bindung dadurch leben, dass sie einerseits immer wieder ihre Batterie aufladen im Miteinander, in der Rückversicherung, in dem der Anerkennung, die sie bekommen, in der Würde, die sie bekommen, in der Sicherheit, in der emotionalen Sicherheit, dass sie das aber dann als Basis nehmen, um die andere Seite des Kreises zu bespielen, nämlich, hey, lass mich tun, lass mich machen, gib mir Autonomie, lass mich die Welt entdecken, lass mich darin wachsen, ja? Diese Sehnsucht nach Selbstbewährung,
Ja, die
nach Tun
Exploration.
und
Ah.
nach Exploration, genau. Und das ist eigentlich die kindliche Entwicklung, deshalb eine Quadratur des Kreises. Ja, nee, sei bei mir, schütze mich, ja, das ist das eine Signal. Das andere, lass mich sein, lass mich machen, lass mich tun und wachsen, ja. Und das zusammenzubringen, das ist für mich dann echte Bedürfnisorientierung. Und ich glaube, dass wir manchmal bei Bedürfnisorientierung denken, da geht es jetzt nur um, dass ich meinem Kind Wert zuordne, dass ich mein Kind sehen kann, dass ich ihm Sicherheit gebe, dass ich sozusagen ihm die Wurzeln gebe. Aber Kinder brauchen ja auch das andere. Und um das andere gut tun zu können, brauchen sie Eltern, die beides sind, ja, die einerseits Heimat geben und andererseits aber auch ermöglichen, ja. Und ermöglichen tun sie ganz stark, indem sie Menschen sind, die den Kindern Orientierung mitgeben.
Ja,
Ja, also.
das heißt, wenn du jetzt von der Exploration sprichst und sagst, ein Kind ist jetzt im Explorationssystem und entdeckt und hat sozusagen ein Bedürfnis nach Bindung in dem Moment gerade erfüllt und ist bereit, Sachen zu erkunden, Sachen auszuprobieren, zum Beispiel das Milchglas auch über den Tisch zu kippen, ja, wenn wir dieses Bild nochmal nehmen. Das macht ein Kind ja nicht aus böser Absicht, sondern weil es das ausprobiert. Dann
Genau.
wäre an dieser Stelle einfach die Orientierung wichtig zu sagen, das Milchglas bleibt auf dem Tisch stehen, ja, oder was ich auch immer sage, dass vielleicht gar nicht so viel erklärt wird, gerade in einem Alter von unter 3 Jahren, sondern einfach das Milchglas dann vielleicht auch außer Reichweite gestellt wird oder wegkommt.
Ja,
Also ich weiß nicht,
genau.
ob du das auch so erlebst, dieses ständige Einreden auch auf die kleinen Kinder, die ja gerade von der Hirnreife das gar nicht noch nicht richtig greifen können.
Ja.
Das ist wahrscheinlich etwas, was du dann meinst. Also in diesem Explorationsrahmen diese Orientierung geben, durch Handeln dann. Oder
Ja.
hast du so wahrscheinlich, oder? Gemeint.
Genau. Und auch, dass die Kinder dann mit diesem Nein, das du signalisierst oder strategisch anlegst oder wie auch immer, dann auch gute Erfahrungen machen können. Also, dass sie wissen, ja, jetzt wurde Nein gesagt, aber die Welt geht weiter. Ja, wir haben jetzt nicht da ein Riesending. Ja. Und das ist für mich deshalb wichtig, weil ich manchmal erlebe, dass Eltern ein Nein geben. Sagen wir mal die Situation am Tisch. Kind will unbedingt wirksam sein und ein Glas Wasser nehmen, hatte ich kürzlich, und dann spucken die auf mich und was weiß ich. Will wirksam sein und dahinter steht möglicherweise ein ganz normales, okay, toll, die Welt aufmischen. Ja, was ist schöner für ein kleines Kind? Und dann kommt das Problem, dass die Eltern dann mit dem Nein selber Probleme haben und dann auf einmal meinen, sie müssen jetzt ihr Kind trösten und ihr Kind, da ist jetzt was ganz Schreckliches passiert, mein Kind ist frustriert und lasst uns schnell wieder normal werden, ja. Und das signalisiert dem Kind aber eigentlich, oh mein Gott, da ist jetzt was ganz Schlimmes passiert. Jetzt habe ich hier nicht mehr die Kontrolle, jetzt ist hier Nein. Jetzt sind meine Eltern auf einmal oder meine Mama ist jetzt total, total traurig. Hilfe, die Tiger kommen, ja. Und deshalb ist für
Ja,
mich
stimmt.
auch, wenn du Nein signalisierst, das ist ja bei den kleinen Kindern ja nicht durch, indem du Nein, Nein sagst, sondern es ist deine Haltung oder das, was du tust, das, was du ausstrahlst, dann ist dein Job, dass du einfach signalisierst, die Welt geht wieder weiter und wir haben es hier gut und ich sorge jetzt schon mal dafür, dass nachher der Aufstrich auf dem Brot ist, ich mache dieses. Und deshalb bin ich manchmal auch eher einer, der sagt, du musst jetzt nicht in das Kind rein mit deinen Gefühlen, sondern sei bei deinem Kind. Ja? Also ich beobachte dann manchmal, dass auch gut gemeint, ja, das ist ja, gibt ja auch in der bedürfnisorientierten Community so ein Diktum, dass man die Gefühle benennen soll, weil die Kinder sie sonst nicht verstehen lernen. Das glaube ich nicht. Ich glaube, die Kinder sind viel, viel mächtiger. Die lernen ihre Gefühle kennen durch Spiegeln, durch nicht unbedingt, indem du ihnen die Worte dafür gibst. Weil manchmal bei den Kindern das Gefühl entsteht, boah, da ist jetzt ein Vulkan ausgebrochen, das ist ja ganz schrecklich, da ist jetzt wirklich Not an der Familie. Und nein, du signalisierst, ich halte hier weiterhin die Tiger fern und du kommst ganz bestimmt klar und die Welt wird mit einem Seufzer wieder weiterlaufen.
Das finde
Ja.
ich auch so spannend, was du gerade ansprichst. Ich glaube, es liegt auch daran, dass die Eltern dann dieses Gefühl, der Frust, der durch das Nein entsteht, so negativ bewerten. Anstatt, also ich sage gern dazu,
Ja.
das ist so diese Aha-Haltung. Aha, jetzt bist du frustriert, jetzt machen wir weiter. Ich habe Nein gesagt,
Ja.
das Glas bleibt jetzt
Ja.
weg. Ja? Und
Genau.
dass einfach diese pragmatische Haltung oft, finde ich, auch so hilft. Das hast du gerade auch so schön beschrieben, finde ich. Dass so dieses Weitergehen und wir machen nicht ein Riesendrama draus. Ja, und das fand
Genau,
ich gerade so schön auf den Punkt.
genau.
Und zum Thema Gefühle binden, finde ich jetzt gerade ganz spannend, was du sagst, weil ich glaube ja, ich habe ja lange als Grundschullehrerin gearbeitet und ich glaube, dass auch Kinder ab einem gewissen Alter, dass ihnen das schon helfen kann, nur dass eben oft in den Momenten viel zu viel gesagt wird, oh, jetzt bist du wütend, jetzt bist du frustriert und dass das
Ja.
auch wieder dann so überbewerten kann.
Ja.
Und manche Kinder wollen da gar nichts hören in dem Moment. Also die werden eher noch wütender, habe ich den Eindruck, auch wenn Gefühle
Total.
gespiegelt werden.
Total, total. Also die brauchen dann eher so was, wo sie sich festhalten können dran, nämlich die Welt geht weiter und Mama sorgt dafür, dass es gut wird oder Papa. Ja.
Genau,
Also
weil
vielleicht
wir
nur als
werden.
Beispiel,
Ja?
nur als Beispiel, weil es kürzlich, ich habe es noch im Kopf von meinen eigenen Enkelkindern, wo ich selber gemerkt habe, wie die Kinder eigentlich als Brücke ins Nein. Brauchen Sie eigentlich dass Sie eine gute Erfahrung eigentlich mit dem Nein machen? Dass also jetzt nicht da dann ganz schlimm ist wie früher, ja, dann war Krise oder Beziehungsentzug oder irgendwas, sondern einfach die Welt geht weiter. Also es ging so. Ich erzähle es deshalb gern, weil wir manchmal unterschätzen, wie früh eigentlich die Fähigkeit zur Selbstregulation bei Kindern eigentlich ausgebildet wird. Nämlich schon beim Säugling eigentlich, die lernen langsam nach und nach Selbstregulation. Und Selbstregulation ist das Wunderbare, ja auch für die Eltern. Stell dir mal vor, du hast ein kleines Kind, dessen Komfortzone so groß ist, weil es sich nicht selber regulieren kann. Ja, dann viel Spaß mit dem Zusammenleben. Ja, sobald es aus der Komfortzone raus ist, gibt's Probleme. Also eigentlich schön, wenn sie ein bisschen größer ist, wenn die Kinder also sozusagen auch manches selber mit sich ausmachen können. Und da jetzt zurück zu dem Beispiel. Also unsere Kleine, die Paula, das ist die jüngste von den Enkeln, die war damals 13 Monate. Die hat sich daran gewöhnt, weil sie, die wächst auf mit ihren Halbgeschwistern oder mit ihren Brüdern und Schwestern, die leben zusammen und haben alle jeweils ein Kind oder zwei. Also haben so eine praktisch, das sind Kinder, aber auch Halbgeschwister sozusagen. Naja, und das sind Geburtstage und so weiter. Und für die Paula war immer Kerzen muss man auspusten und das ist ein Riesenspaß. Stell dir mal vor, so ein kleines Kind, mächtig wie die Kerze und irgendwann hat sie es geschafft im Laufe ihrer Babyzeit, dass sie dann die Kerze schon selber auspusten kann. Und jetzt kam Weihnachtszeit. In der Weihnachtszeit willst du Kerzen ja auch mal auf dem Tisch haben, ja, weil du dich dran freust oder an der Fensterbank. Und Paula wollte halt unbedingt Kerze auspusten.
Das glaube ich.
Ja, und da habe ich mit ihr gemerkt, sie will jetzt die Kerze auspusten. Und zwar, sie war wirklich völlig, völlig durcheinander, dass sie das jetzt nicht darf. Ich habe dann signalisiert, nee, die Kerze, die tun wir jetzt ganz vorsichtig behandeln, habe sie dann weggestellt, hinters Fenster, das Fenster dann aufgemacht, die Kerze hingestellt und sie wollte da immer unbedingt hin. Und der Herr hat angefangen, einfach ein bisschen zu singen über die Kerze und die anzugucken. Ich habe ihr dann ein bisschen was erzählt, das hat sie natürlich gar nicht verstanden, aber nur, das war dann eine positive Atmosphäre mit der Kerze und wir hatten auf einmal diese Stille, diesen Moment, wo man eine Kerze wirklich, Und wenn du das häufig dann machst, dann verstehen Kinder, das ist ein anderer Kontext und das ist gut so. Da ist niemand gestresst. Ich habe dich reguliert, ich habe dir geholfen, dich dann auch zu regulieren, weil das Kind dann den Schritt macht, aha, anderer Kontext, andere Gewohnheit. Aber
Und
durch ein
ins Fühlen
Ja.
ist sie mit dir gekommen. Du hast ihr geholfen durch diese positive Atmosphäre, dass sie wahrscheinlich unterbewusst verstanden hat, auch wenn sie es jetzt sprachlich noch nicht greifen konnte, dass es auch was
Genau.
Schönes sein kann, wenn die Kerze brennt.
Genau.
Ja,
Genau,
ist
genau.
sehr rührend, die Geschichte.
Ja,
Ja.
genau. Ja.
Aha. Ja, total wertvoll. Mir fällt dazu auch gerade noch mal was ein, weil ich arbeite auch viel mit Eltern, die gerade jetzt ein Baby bekommen haben. Und da wird ja auch immer wieder, auch natürlich aufgrund der Bindungstheorie, wird auch in Erziehungsratgebern und so weiter, auch manchmal so vielleicht auch missverständlich weitergegeben, dass Babys ja immer sofort in dem Moment jemand brauchen, der sie quasi wieder beruhigt. Und ich habe das jetzt erst neulich gehabt, dass eine Mutter ganz gestresst bei mir in der Beratung war und sie dann meinte, ja, ich kann nicht mal duschen und ich kann nicht mal ganz kurz mir einen Kaffee machen, weil ich lasse mein Baby dann allein und gerne an der Stelle, da ich ja selber auch so mich viel mit Bindungstheorie beschäftigt habe, möchte ich Eltern so gern entlasten und hätte so gerne dazu auch deine Meinung, weil ich weiß, es ist so vielen auch wichtig, da deine Meinung zuzuhören. Weil dieses prompte Reagieren ja zwar wichtig ist, nur vielleicht ist es gut, wenn wir das nochmal in den Kontext setzen.
Unglaublich toll, dass du es ansprichst, weil ich glaube wirklich, das ist für Eltern ein ganz großer Knackpunkt. Also die Bindungstheorie hat da so ein bisschen uns ein Ei ins Nest gelegt,
Ja.
das wir doch nochmal vielleicht anschauen sollten oder anders bemalen sollten. Und das ist diese Theorie, du musst feinfühlig reagieren und prompt. Jetzt ist schon mal feinfühlig, ist schon mal ein großes Wort. Was heißt es genau? Wir wissen nämlich gleichzeitig, dass sehr viel Interaktionen mit dem Säugling bestehen eigentlich darin, dass du Missverständnisse klärst, ja, dass du am Anfang vielleicht daneben liegst, vielleicht nicht ganz auf der feinen Spur bist und dann kriegst du es dann mit. Gut, dafür musst du natürlich schon ein offenes Auge haben, aber das ist eigentlich eingebaut in unsere Kommunikation, dass wir Fehler immer wieder erkennen und ausgleichen. Also Eltern nageln sich manchmal ans Kreuz, ich habe das jetzt nicht gleich erkannt und so weiter. Und
Genau.
dann
Allein
kommt
der Versuch
prompt.
reicht schon aus, sage ich immer. Der Versuch, dass
Genau.
Baby spürt, dass du dir Mühe
Genau.
gibst, dass du versuchst rauszufinden, ist es jetzt Bauchweh oder ist es Hunger? Das
Genau.
spürt das Baby,
Genau.
ja.
Dann wächst dein Elternfell, ja. Wenn
Stimmt,
du darfst
dein schönes Bild wieder.
dein Elternfell wachsen lassen, ja.
Ja.
Und dann kommt das Prompt. Und das Prompt ist definitiv, wenn man Interaktionen von Säuglingen anschaut, nicht faktisch nicht ganz richtig. Ja, weil. Wenn du die Signalgebung des Säuglings anguckst, wir haben ja am Anfang untersucht, ja, das Schreien mit seinem langen Vorlauf. Ja, Schreien ist die Spitze des Eisbergs sozusagen und drunter ist diese ganze Signalgebung von ein bisschen Knarzeln, vielleicht motorisch bewegen, den Mund verziehen und schmatzen und dann vielleicht Knarzeln. Und irgendwann wird dann die Hupe betätigt, aber das dauert Minuten, ja, manchmal sogar 10, 15 Minuten, bis dann die Hupe betätigt wird. Und in diesem Bereich biegen Säuglinge manchmal wieder ab auf eine andere Spur. Ja, sagen wir mal, ich habe es kürzlich, wir werden auch ein Video mal einstellen auf Insta. Habe es an unserem Allerjüngsten jetzt, der damals Neugeborener war, unser Enkelkind, habe ich es beobachten können. Gut, ein Säugling wacht auf, sagen wir Neugeborenes oder auch ein Säugling allgemein, wacht auf, man ist dann in dieser Zwischenwelt und hat dann wahrscheinlich verschiedene konkurrierende Bedürfnisse, stelle ich es mal mir vor, ja, er will wahrscheinlich Nähe haben, vielleicht ist er hungrig, vielleicht auch nicht. Und dann geht es so richtig, kannst du richtig ablesen an der Signalgebung, manchmal so wird der Mund verzogen, wie wenn es jetzt brutal Hunger wäre. Und dann kommt wieder ein bisschen abnickern und selbstzufrieden sein und so weiter. Und dann steigert sich das langsam, dass die Signale klarer werden. Und du dann weißt, aha, jetzt ist Zeit. Und weißt, wie lange das gedauert hat? Das hat 20 Minuten gedauert, bis dann klar war, aha, jetzt ist Zeit, ohne dass der Kleine geschrien hat. Und jetzt stell dir vor, wenn du jetzt das Diktum hast, ich muss prompt reagieren, dann bist du immer mit Argusaugen auf dem kleinen Baby, buh, jetzt muss ich aber ganz schnell Busen raus, das Kind hat bestimmt Hunger. hat sie den Moment, aber vielleicht nicht so will, vielleicht wirklich noch, du kennst dich ja selber, wenn du aufwachst, also ich kenne mich gut, wenn ich
Ich
aufwache.
kenne mich auch, da will mich keiner ansprechen, bitte.
Und da wieder, da hast du einen Widerstreit von, ach, vielleicht doch nochmal ein Nickerchen machen, wie gut es tut, ja. Du wachst auf und dann wieder weg. Und das ist bei den Kleinen ganz genauso. Und deshalb ist, wir dürfen da nicht zu früh die Führung übernehmen, sozusagen. Wir müssen, gute Führung bedeutet ja manchmal, dass du die Führung dem Baby überlässt, ja, schon den ganz Kleinen und dann erst den Tanz beginnst. Und da finde ich wirklich, da hat die Bedürfnis, die Bindungstheorie uns ein bisschen links geblinkt und wir müssen manchmal trotzdem rechts fahren. Nämlich, das Kind lernt in diesem Graubereich, in diesem unter der Spitze des Eisbergs Ding, lernt es letzten Endes auch immer ein bisschen sich zu regulieren. Aha, jetzt ist so, manchmal entdeckt es dann zum Beispiel, es kann sich selber vielleicht beruhigen oder kriegt manchmal sogar seinen Pinky rein in Mund. Und das sind die Momente. Also wir übernehmen oft zu schnell Führung und sind dann oft in der Position, wo wir für alles meinen, wir sind jetzt zuständig. Jetzt muss das und jetzt dieses und jenes. Gut, super. Es ist wirklich ein wichtiges, wichtiges Thema.
Danke, Herbert. Also, du hättest es gerade nicht wirklich großartiger beschreiben können. Vielen Dank dafür, weil ich glaube, also erstens bin ich gerade total erleichtert, das auch nochmals aus deinem Mund zu hören. Und ich glaube auch ganz viele Eltern, die jetzt zuhören, die sich da einen wahnsinnigen Druck und einen Stress machen, weil es ist ja wahnsinnig anstrengend, wie du gerade beschrieben hast, mit Argusaugen da zu sitzen und immer zu schauen, was ist jetzt? Oder ich kenne so viele Eltern, die sich Sachen einfach nicht mehr erlauben, weil sie denken, das Kind nimmt Schaden, wenn ich jetzt
Ja.
unter die Dusche gehe. Und ich glaube, da können wir für viel Leichtigkeit bei vielen Eltern sorgen. Und das, ich sage auch zum Beispiel, wenn ich als Mama unter der Dusche stehe und mit der Stimme vielleicht, wenn das Baby weint, beruhigt, weiß das
Ja.
Baby ja trotzdem, dass ich da bin. Und
Natürlich.
kümmere mich danach dann. Und ich glaube, dass wir da ein bisschen diesen Druck rausnehmen. Und du hast es gerade so
Ja.
schön beschrieben, links blinken, rechts abbiegen. Ich glaube, das ist da so ein Missverständnis, das vielleicht entstanden ist. Das ist gut, dass
Ja.
wir damit
Ja.
aufräumen. Ja, und danke, dass du es aus
Ja.
dieser kinderärztlichen Sicht gerade nochmal so
Ja,
beschrieben hast. Das ist
ja,
ganz wertvoll.
ja. Ja, ich glaube, wir können Eltern nicht oft genug sagen, dass wir haben hochresiliente Kinder, ja, auch die Babys, die sind hochresilient, die sind gebaut für wirklich nicht nur für immer Sonnenschein oder so, sondern die sind gebaut, dass auch mal das Wetter umschlägt und dass mal der Bär im Gebüsch läuft und der Stamm muss rennen und du musst das Baby vielleicht mal jetzt nicht gerade eins zu eins jedes Ding kannst du abgreifen, weil du gerade ein anderes Projekt hast. Babys und kleine Kinder sind wunderbar vorbereitet auf die Welt, wie sie ist.
Und sie können auch damit umgehen, wenn sie ein Nein bekommen, wenn sie ihnen Grenzen gesetzt werden, wenn ihnen der Weg gezeigt wird, auch wenn es Frust auslöst an der einen oder anderen Stelle. Das brauchen sie sogar.
Genau, absolut, ja.
Ja. Herbert, ich glaube, wir haben so viele wichtige Themen besprochen. Liegt dir noch ein Thema besonders auf dem Herzen, gerade wenn du so an dein Buch denkst? Oder wärst du vielleicht bereit, noch ein bisschen von deinem Buch zu erzählen, für alle, die es noch nicht gelesen haben?
Ja, das mache ich gern. Ja, also was ist der Kern meines Buches? Den haben wir, glaube ich, ganz gut besprochen. Das ist eigentlich, wie gestalten wir gut Familie und was bedeutet es für unser Miteinander? Ja, das Miteinander haben wir beschrieben. Das heißt einfach, dass manchmal ganz authentisch und echt und menschlich entsteht manchmal ein Ja und das dürfte feiern und leben. Und manchmal entsteht ein Nein. Und das dürft ihr auch leben. Ihr müsst nicht immer feiern, aber ihr könnt voll dahinter stehen, ja. Weil sonst euer Leben wird sonst unheimlich schwierig, ja. Das ist auch so, dass Kinder in ihrer, wenn sie das Gefühl haben, sie sind diejenigen, auf die es immer ankommt, die überall die Entscheidungen treffen, die sind total überlastet. Ja, die sind wirklich und kommen dann selber mit sich nicht gut klar. Und ich denke manchmal sogar, dass wir haben ja so viele Eltern, die ganz, ganz viel Herz für ihr Kind haben und dann eben doch ist oft dieses Regulationsproblem da. Wir sagen dann, die Kinder sind gefühlsstark, die Kinder sind autonomiebedürftig und so weiter. Das stimmt alles. Aber manchmal ist es auch so, dass die ein bisschen aus der Balance geraten sind.
Weil
Und
sie
darum geht es mir.
überfordert sind mit zu viel Verantwortung in einem zu frühen Alter. Ja.
Genau. Ja, das ist ein Teil und ganz stark gehe ich da auch auf die Medienfrage ein.
Oh
Das ist
ja.
das größte Kapitel in dem Buch, das ich einfach so ein bisschen übersetze. Was bedeutet das eigentlich in der Begleitung unserer Kinder in die Welt, wie sie heute ist? Ja, unsere reale Welt heute ist eine virtuelle Welt und das ist für Menschenkinder unglaublich schwierig. Ja, das ist für Menschenkinder eigentlich eine Aufgabe oder auch für die Familien, die ganz, das ist die höchste Schule sozusagen, glaube ich.
Ja,
Und
aber das heißt,
darum
es gibt ein
geht's.
ganz großes Medienkapitel, das freut mich
Ja.
sehr zu hören. Ja.
Ja, genau. Das ist eigentlich, wollte ich zu meinem Buch sagen. Ich lade alle ein,
Ja, der
denen
Titel heißt
meine
mit Klarheit und Herz, richtig?
mit Herz und Klarheit.
Mit Herz
Genau.
und Klarheit, okay.
Und der Untertitel heißt, wie Erziehung heute gelingt und was eine gute Kindheit ausmacht. Also das sind die zwei großen Begriffe für mich. Erziehung auf der einen Seite und Kindheit auf der anderen, weil wir manchmal denken, es geht ja nur um Erziehung gleich Beziehung. Es geht immer um Beziehung, Beziehung, Beziehung. Also Instagram, 99% gehen wir über, wie gestalten wir unsere Beziehungen. Aber Kinder wachsen natürlich ganz stark auch an einer wirksamen und erfahrungsreichen Kindheit insgesamt. Also nicht nur an Beziehungen, sondern auch an ihrem Wirkungsraum, ja, und Gelegenheiten. Also auch
Ja.
da geht es ein bisschen um die Balance.
Also gibst du vielleicht auch Anregungen, wie ein Kind wirksam sein kann, wie wir ihm vielleicht auch innerhalb der Familie Aufgaben übergeben können, wie man gemeinsame Projekte angeht, so wie du es gerade vorher so schön beschrieben hast, um ein Team zu werden?
Ja, und wie es ins Spiel findet und welche Rolle überhaupt das kindliche Explorationsverhalten oder eben Spiel spielt. Ja, genau.
Es geht wahrscheinlich auch so um die Themen nochmal. Wie lernt ein Kind sich dann darüber auch selbst zu regulieren? Und wie wird es leichter und entspannter dadurch für die Eltern, weil sie sich selber an der einen oder anderen Stelle auch besser entspannen können und rausnehmen können?
Korrekt,
Ja.
das, und das ist für mich deshalb wichtig, weil wir ja dieses große Thema Selbstfürsorge haben. Wie können wir selbstfürsorglich mit uns umgehen, damit uns die Puste nicht ausgeht? Und manchmal weist es dann schnell auf uns. Ich muss mich sozusagen mir eine Insel verschaffen, auf der ich dann entspannen kann. Und das ist richtig, aber ich glaube auch, Selbstfürsorge kann auch darin bestehen, dass wir immer besser darin werden, ein gemeinsames Miteinander zu gestalten, das uns beiden Freude macht oder uns allen in der Familie.
Genau, dass es quasi nicht nur danach ausgerichtet wird, was die Kinder sich wünschen oder wollen, sondern dass durchaus auch die eigenen Bedürfnisse da wichtig sind, dass es der ganzen Familie gut gehen kann. Ja.
Genau,
Also ihr habt es
ja.
gehört, dieses Buch ist ein Muss, sage ich mal, sage ich ja selten, aber es ist ein Muss. Ich werde auf jeden Fall den Link in die Shownotes packen. Herbert, darf ich denn sonst noch irgendwas von dir verlinken? Dein Instagram-Profil auf jeden Fall. Du bist bei Social
Gerne,
Media
das war,
ja auch richtig
ich
aktiv
schick's dir. Ja.
inzwischen. Es gibt
Ja,
bei
genau.
dir auch, glaube ich, eine Sprechstunde zwischen, oder? Bei
Genau,
Instagram?
Dienstagssprechstunde, ja, mache ich immer einen Fall, den ich entweder besonders oft gefragt werde oder besonders wichtig finde. Und ja, genau, gerne lade ich alle ein in meine Dienstagssprechstunde.
Okay, sonst noch irgendwas, was ich vergessen habe, was wir von dir finden
Du
können, außer
hast nichts
deine
vergessen.
Bücher?
Nein, ich will dir nur danken, dass du das so locker da machen kannst mit dem Reden und wir es wirklich auf Pfade gelenkt hast, die, glaube ich, voll reingehen in den Kern von dem, was für Eltern wichtig ist. Da danke ich dir sehr dafür.
Ich danke dir, Herbert, für deine wertvolle Expertise und das wirklich sehr schöne Gespräch und alles, alles Gute. Ich freue mich drauf, dein Buch zu lesen.
Dir auch, Martina.
Tschüss.
Tschüss.
Du möchtest bedürfnis- und bindungsorientierte Erziehung nicht nur in der Theorie verstehen, sondern sie vor allem auch täglich leben, um dein Kind mit bedingungsloser Liebe aufzufüllen, um liebevoll Grenzen zeigen zu lernen, um liebevoll in die Führung gehen zu können, dann ist die Bindungsinsel genau der richtige Ort für dich. Dort begleite ich dich wöchentlich mit ganz viel Empathie und vor allem sind dort viele Eltern, die auch bereits bindungs- und bedürfnisorientiert erziehen und der Austausch dort ist so wundervoll und inspirierend. Und mit ganz kleinen Trainingseinheiten bin ich wöchentlich für dich da und wie gesagt, nehme ich mich auch deinen individuellen Fragen an auf der Bindungsinsel zweimal monatlich. Du kannst dir jetzt vom 15.03. bis zum 1. April einen Platz sichern und über den Link in den Shownotes mehr Informationen erhalten. Dort findest du übrigens auch einen Gutscheincode, den du in diesem Zeitraum einlösen kannst. Ich freue mich riesig auf dich. Solltest du Fragen haben, wende dich doch gerne an die E-Mail-Adresse mail@mein-erziehungsratgeber.de. Dort helfen wir dir gerne weiter. Wir sehen uns dann auf der Bindungsinsel.